Willkommen.
Sie haben Post.
Der Schlüssel zur Welt und das springende Pferd. Eine Tatort-Collage von und mit Klaus-Jürgen Schmidt. Das Ende. Taz Bremen, Benno Rademacher. Schlagzeile: Ein Zimmer frei für Edward Snowden in Bremen? Bremer rieben sich gestern Morgen ungläubig die Augen. An der Seitenfassade des Parlamentsgebäudes war über Nacht ein Plakat angebracht worden. Auf den ersten Blick die Werbung für eine Premiere im Bremer Kriminaltheater. Auf den zweiten Blick die Einladung für Whistleblower Edward Snowden in Bremen Asyl zu finden? Die Aktion weckt Erinnerungen an zwei andere Kunstskandale rund um das Bremer Parlamentsgebäude. 1969 drehte Theaterregisseur Peter Zadek in Bremen seinen ersten Kinofilm »Ich bin ein Elefant, Madame«. Der Film beschäftigte sich mit der Studentenrevolte der 1960er Jahre. Der Schüler Rull probt an einem Gymnasium in Bremen den Aufstand und versucht, die autoritären Strukturen seiner Schule zu durchbrechen. Dort, wo seit letzter Nacht das Plakat hängt, ließ Zadek auf einer alten Plane ein Hakenkreuz malen. Mit verdeckter Kamera und verstecktem Mikrofon in einem Malerpinsel ließ er die spontanen Reaktionen von Passanten einfangen. Der Direktor der Bürgerschaft hatte der Filmgesellschaft zwar die Drehgenehmigung erteilt, nun erklärte der Bürgerschaftsvorstand in einer Sondersitzung jedoch: Wäre der Verwaltung der Bürgerschaft Form und Zusammenhang der Aufnahmen bekannt gewesen, so hätte sie diese verhindert. 2014 berichtete Radio Bremen über ein weiteres Kulturproblem der Bremer Bürgerschaft. Der angesehene Bildhauer Markus Lüpertz hatte eine übergroße und bunte Skulptur der Bremer Stadtmusikanten angefertigt. Die Skulptur sollte im folgenden Jahr aufgestellt werden, zum Beispiel als Leihgabe für 10 Jahre. Doch unter den Bremern hatte dies für Diskussionen gesorgt. Allein im Online-Gästebuch von Radio Bremen fanden sich seitenweise kritische, teils vernichtende Kommentare. Kaum jemand äußerte sich wohlwollend über den Lüpertz-Entwurf. Einem Zeitungsbericht zufolge ist dem Projekt genau das zum Verhängnis geworden. Bürgermeister Börnsen und Bürgerschaftspräsident Weber, beide SPD, hatten die Idee begrüßt. Auch Grüne und CDU zeigten sich grundsätzlich offen für die zweite Stadtmusikantenstatue. Den Standort vor der Bürgerschaft lehnten aber Grüne, CDU und auch die Linke ab. Auf dem neuen Plakat wird der Spruch über dem Eingang des benachbarten Schütting variiert: Binnen und Buten, Heimat der Guten. Ein neuer Affront aus dem Büro des Innensenators, erfuhr die Taz. Er persönlich habe grünes Licht gegeben und wie dieser Taz-Reporter aus eigenem Augenschein von der Premiere des Theaterstücks vorgestern Abend berichten kann, der Senator war nicht bloß unter den Zuschauern, er hat sogar applaudiert. Gibt es im Haus der Bürgerschaft demnächst doch eine Bleibe für Edward Snowden? Und was sonst noch hätte geschehen können in der Bremer Kulturlandschaft? Mit neuer Identität wäre Ex-Mark Twain von Beamten des Bremer Verfassungsschutzes sicher von London nach Bremen zurückgelost worden. Er wohnte jetzt als Krähenhorster Neubürger in Raupers Haus am Hang. Hassan Ahmad, der Flüchtling aus Syrien, bekäme seine Daueraufenthaltsgenehmigung und somit Arbeit in seinem erlernten Beruf als Bauingenieur in der Behörde des Bremer Senators für Umwelt, Bau und Verkehr. Nagib Pramagupta, der mit einer Blue Card aus Indien nach Deutschland gelockte IT-Experte, kellnerte nicht mehr. Er hätte jetzt einen Dozentenjob beim TZI der Universität Bremen. Und er hätte das Angebot von Hassan Ahmad angenommen, sich mit ihm die Miete für die zwei Zimmer in Raupachs Wohnung über der Kulturlandschaft Bremens zu teilen. Von deren Balkon sehen beide eines Abends in der rot-weißen Blumenrabatte am Fuße der Wallmühle grüne Stängel mit gelben Blüten wuchern. Jemand hätte Samenbomben mit aufgegangener Sonnenblumensaat hineingeworfen. Erinnern Sie sich, ganz am Anfang hatte ich in dieser Geschichte eine authentische Stimme eingeführt, die sagte: Du kannst nicht ankommen gegen die mächtigsten Geheimdienste der Welt und dabei frei vom Schlimmsten bleiben, das dir passieren kann. Wenn sie dich kriegen wollen, dann kriegen sie dich. Jetzt wissen Sie es. Es war Edward Snowdens originale Stimme, die Stimme des Whistleblowers, der 2013 sein eigenes Leben aufs Spiel setzte, um uns allen unser Recht auf ein geschütztes, privates Leben bewusst zu machen. Ich hatte gesagt, warten Sie doch auf das Ende der Geschichte, um mehr über ihn zu erfahren. Versprochen ist versprochen, und hier kommt, was zu erfahren ist im Who is Who, dem People-Lexikon über Edward Snowden. Der US-amerikanische Informatiker und Geheimdienstmitarbeiter machte weltweit auf sich aufmerksam, als er im Mai 2013 die umfassenden Spionageaktivitäten des Geheimdienstes NSA im Internet verriet. Veröffentlicht wurden diese Informationen zusammen mit dem Journalisten Glenn Greenwald von der britischen Tageszeitung Guardian. Seither zählt Snowden zu den sogenannten Whistleblowern, die sich den Menschenrechten und dem Datenschutz verpflichtet fühlen und illegales Handeln von Regierungen oder deren Institutionen aufdecken.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich würde gerne auf einige Medienberichte am Wochenende über Aktivitäten der amerikanischen National Security Agency eingehen und möchte für die Bundesregierung sagen, dass sie diese jüngsten Berichte mit Verwunderung, besser gesagt mit Befremden, zur Kenntnis genommen hat und dass sie dieses Befremden dem Weißen Haus am Wochenende auch übermittelt hat.
1. Juli 2013. Regierungssprecher Steffen Seibert vor der Bundespressekonferenz Berlin. Ein kleines Hörspiel im Hörspiel.
Grundsätzlich gilt, Berichte sind nicht automatisch auch Fakten. Es muss also aufgeklärt werden. Wenn sich aber bestätigt, dass tatsächlich diplomatische Vertretungen der Europäischen Union und einzelner europäischer Länder ausgespäht worden sind, dann müssen wir ganz klar sagen, Abhören von Freunden, das ist inakzeptabel, das geht gar nicht. Wir sind nicht mehr im Kalten Krieg. Die Bundesregierung setzt sich dafür ein, dass das zunächst einmal vollständig aufgeklärt wird und gegebenenfalls auch eine einstimmige und auch eine sehr deutliche europäische Reaktion darauf erfolgen wird. Noch einmal, Europa und die USA sind Partner, sind Freunde, sind Verbündete, also muss Vertrauen die Basis unserer Zusammenarbeit sein und Vertrauen muss in dieser Angelegenheit wiederhergestellt werden. Und die Bundeskanzlerin hatte dieses Thema ja bereits sehr ausführlich mit dem amerikanischen Präsidenten Obama, als er hier in Berlin war, besprochen. Sie hat den Standpunkt vertreten, dass wir alle uns, und das trifft sicherlich amerikanische Bürger ebenso wie Deutsche, wir alle uns natürlich Sicherheit wünschen, Schutz vor terroristischen Angriffen beispielsweise. Wir wünschen uns aber alle auch einen Schutz unserer Privatsphäre. Von beidem, von der Sicherheit und dem geschützten persönlichen Raum, leben freiheitliche Gesellschaften wie unsere. Das hat die Bundeskanzlerin ja auch in der Pressekonferenz mit Herrn Obama sehr klar ausgedrückt. Also muss beides immer wieder in die richtige Balance gebracht werden. Und die Frage, ob diese Balance stimmt, ob eben die Verhältnismäßigkeit überwachender Maßnahmen hier gewahrt ist, darüber müssen wir sehr ernsthaft mit unseren Partnern in Amerika sprechen. Und das tun wir auch im Interesse der Bürger dieses Landes. Die Bundesregierung führt jetzt schon, beziehungsweise die Dienste führen jetzt schon Gespräche miteinander. Es wird auch auf der Ebene der Ministerien, des Bundesinnenministeriums mit seinem amerikanischen Counterpart sehr offenen Informationsaustausch geben. Wie gesagt, mit dem Ziel, die Fragen, die im parlamentarischen Kontrollgremium aufgetaucht sind, auch befriedigend zu beantworten. Eine nächste Sitzung ist im August. Und das, was vertretbar ist, das muss ich so einschränken, denn es handelt sich um geheimdienstliche Aktivitäten, das werden wir anschließend auch der Öffentlichkeit sagen.
Vielen Dank. Ich denke, wir beginnen mit diesem Thema und Herr Wonka hat die erste Frage. Bitte schön.
Herr Seibert, Sie wiesen darauf hin, dass die Bundeskanzlerin sehr ausführlich mit dem US-Präsidenten vor wenigen Tagen über das Thema gesprochen hat. Wenn Sie jetzt die Informationen nehmen, die mittlerweile zumindest von einem Informanten an die Öffentlichkeit gebracht werden, fühlt sich die Bundeskanzlerin von Herrn Obama hinter die Fichte geführt? Oder hat Herr Obama der Bundeskanzlerin deutlich mehr gesagt, als aus Gründen des Geheimhaltungsschutzes die Bundeskanzlerin mit dem berühmten Wort des Neulandes des Internets der deutschen Öffentlichkeit mitgeteilt hat? Und Sie sagten in dem Zusammenhang, die Dienste führen jetzt schon Gespräche miteinander. Meines Wissens haben amerikanische Nachrichtendienste und der BND noch nicht miteinander in dieser Sache gesprochen. Gibt es da einen neuen Informationsstand, den Sie mitteilen wollten?
Ich wollte genau das mitteilen, was ich mitgeteilt habe. Und auf Ihre andere Frage bezogen, die Bundeskanzlerin hat ein ausführliches Gespräch dazu mit Barack Obama gehabt. Und wenn Sie bei der Pressekonferenz waren, dann haben Sie ja gehört, dass er auch sehr ausführlich bei der Pressekonferenz auf dieses Thema eingegangen ist. Nun gibt es neue Berichte und es gibt durchaus auch die Absicht, noch einmal mit dem US-Präsidenten darüber zu reden. Er ist derzeit auf Afrika-Reise, die Büros sind im Kontakt und ich denke, es wird ein solches Gespräch in nächster Zeit geben.
Kurzer Zwischenstand, ich habe eine lange Liste von Fragern, wir werden sie alle abarbeiten. Die beiden Kollegen dort, vielleicht beginnen Sie. Ja?
Ich habe eine Frage zu Herrn Snowden. Da mehren sich ja jetzt die Forderungen, dass man ihm unter Umständen Asyl gibt in der EU. Wie sieht es die Bundesregierung und wie würde man denn mit Herrn Snowden verfahren, ganz hypothetisch jetzt, wenn er in Frankfurt am Flughafen stehen würde?
Also hier ist kein Asylantrag bekannt, deswegen stellt sich diese Frage praktischerweise für die Bundesregierung nicht. Grundsätzlich wird Asyl in Deutschland nach Artikel 16a, glaube ich, ja, Artikel 16a des Grundgesetzes entschieden, und zwar im Einklang mit Grundgesetz und der Genfer Flüchtlingskonvention, und das gilt für jeden.
Herr Kollege, bitteschön.
Dave von Bloomberg, wie bewertet die Bundesregierung den Sachverhalt, dass Herr Snowden offenbar bislang nur in, ja, aus unserer Sicht Diktaturen Unterschlupf erhält und nicht in demokratischen Staaten?
Das habe ich hier nicht zu bewerten.
Gut, dann nochmal eine Nachfrage zu Snowden. Sie sagten eben, okay, einen Asylantrag hat er bislang nicht gestellt oder liegt ihm nicht vor. Nun gäbe es ja auch eine andere Möglichkeit, dass er erstmal hier Aufenthalt findet und dann möglicherweise einen Asylantrag stellt. Also was der Kollege fragte, was passiert, wenn Herr Snowden auf dem Frankfurter Flughafen steht, was würde dann passieren? Wird er dann abgeschoben oder?
Also ehrlich gesagt, ich habe überhaupt keine Möglichkeit, die Reisepläne von Herrn Snowden zu kennen und würde auch ungern hypothetisch darüber jetzt sprechen.
Ganz praktische Reisepläne umgesetzt hatte der Bundestagsabgeordnete Hans-Christian Ströbele im November 2013.
Sie alle wissen, dass seit Juni alle Welt von Edward Snowden redet und sich fragt, was weiß er, was kann er sagen, was kann er zur Aufklärung der Spionageaffären beitragen, hier in Deutschland, in Europa, aber auch darüber hinaus. Und da habe ich von Anfang an schon im Juni die Frage gestellt, warum fragt man ihn nicht selber? Er ist doch nicht aus der Welt. Da liegt es doch nahe, ihn mal selber zu fragen, bevor man lange rumspekuliert. Dieser meine Aufforderung an Bundesregierung, Bundesanwaltschaft und andere ist niemand nachgekommen. Da habe ich gedacht, versuche ich selber mal.
Neben Ländern wie Venezuela, Nicaragua und Bolivien hatten weitere Länder dem meistgesuchten Spion 2013 Asyl angeboten. Deutschland lehnte sein Gesuch schnell ab. Russland stellte für ein Asyl die Bedingung, dass er sich nicht mehr als Whistleblower betätigen sollte. Kurz vor Bewilligung seines Asylantrags verriet er noch umfassendere Schnüffelaktionen der USA mit Hilfe des Internetprogramms X-Keyscore, mit dem jeder einzelne Bürger überwacht und ausgehorcht werden kann. Erst danach ging Snowden auf Putins Angebot ein und nahm das vorläufige russische Asyl an.
Er kann sich vorstellen, nach Deutschland zu kommen, wenn gesichert ist, dass er danach in Deutschland oder in einem anderen vergleichbaren Land bleiben kann und dort sicher ist. Das heißt, juristisch gesprochen, freies Geleit, anschließend Asyl oder Aufenthaltsrecht. Das könnte ja der Bundesinnenminister, der sich ja heute offenbar hier auch schon geäußert hat, könnte er ihm in Aussicht stellen und natürlich auch die moralische Verpflichtung erfüllen, diesem Menschen, der in Deutschland möglicherweise gefährdet ist, Sicherheit hier in Deutschland zu gewähren. Unter diesen Voraussetzungen, wenn das geklärt und geregelt ist, wäre er bereit, hierher zu kommen. Nun gibt es die andere Variante, dass er, da gibt es ja die verschiedenen Möglichkeiten, dass ein Ermittlungsbeauftragter des Untersuchungsausschusses des Deutschen Bundestages nach Moskau fährt, ihn dort befragt oder ein Bundesanwalt oder ein Richter und das erledigt. Da hat er bisher erhebliche Vorbehalte, die ich nicht näher erklären will und darf, aber die man sich auch denken kann. Weil ein solchen Staatsakt, eine Unterstützung auch staatlicher Organe durch Aussagen in Russland auf russischem Boden würde sicherlich vielerlei Probleme mit sich bringen. Ich drücke das mal so allgemein aus. Das heißt zusammenfassend, dieser Zeuge, und er hat mir diesen Brief ausdrücklich mitgegeben, hat mich befugt, hier heute in der Pressekonferenz das zu sagen, was ich gesagt habe. Und er hat mich auch mir gestattet, aus diesem gestrigen Gespräch ihm mitzuteilen, dass er in hohem Maße daran interessiert ist, an der Aufklärung der ganzen Geschichte, nicht um sich selber zu helfen, sondern um diese Straftaten, diese Fehlentwicklungen, die die Menschenrechte, die Rechte auf informationelle Selbstbestimmung, die Rechte auf Privatheit von Millionen Menschen in Europa, in Deutschland, in den USA betreffen, um die in Zukunft gesichert zu halten.
Und weiter mit Angaben aus dem Weblexikon Wikipedia. Für internationale Irritationen sorgte ein außerplanmäßiger Zwischenstopp des bolivianischen Präsidenten Evo Morales am 2. Juli 2013 in Wien und eine Durchsuchung des Luftfahrzeuges durch österreichische Behörden. Von einer Konferenz in Moskau kommend, befand sich Morales auf dem Rückflug nach La Paz, als ihm die Überfluggenehmigungen für Frankreich, Spanien, Portugal und Italien entzogen wurden. Offenbar, weil das Gerücht aufgekommen war, an Bord der Präsidentenmaschine befände sich Edward Snowden. Spanien und Frankreich dementierten dies zunächst. Das französische Außenministerium gestand später ein, dass es sich beim Entzug der Überfluggenehmigung um ein administratives Missgeschick gehandelt habe. Morales konnte seinen Flug erst nach 12 Stunden fortsetzen. Lateinamerikanische Regierungen quittierten das Verhalten der involvierten europäischen Regierungen mit heftigen Protesten. Nach Agenturmeldungen soll die US-Regierung Ländern, die ein Flugzeug mit Snowden an Bord auf ihrem Gebiet landen lassen, mit einer ernsthaften Verschlechterung der Beziehungen gedroht haben. Am 3. Juli 2013 hatte das Whistleblower-Netzwerk e.V. auf der Online-Petitionsseite Campact eine Petition an den Deutschen Bundestag gestartet mit dem Aufruf »Schutz für Edward Snowden in Deutschland« und dem Ziel einer Gesetzesinitiative zum Schutz öffentlicher Interessen durch Förderung und Schutz von Hinweisgebern. Am 8. Juli 2013 hatten bereits rund 145.000 Personen unterzeichnet. Ein Zufallsfund im Internet war der Beginn dieser Geschichte. Ein Foto. Da hatte jemand aus seinem Fenster dieses kleine, selbstgemalte Banner gehängt. Zimmer frei für Snowden. Und dann als Nachklapp das unterstrichene Wort Held eingefügt. Wie könnte das gehen? Was sagte mir diese rührende Initiative einer mir unbekannten Person? Auf einmal war die öffentliche Debatte um globales Ausspähen, war das Ringen mächtiger politischer und ökonomischer Durchsetzungsinteressen ins Private gerutscht, reduziert auf privaten Mut, auf individuell empfundene Empathie. Wie wäre es, wenn ich mein eigenes kleines Haus einem durch seinen Mut isolierten Menschen, zum Beispiel Edward Snowden, als Asyl anböte? Wie wäre es, wenn viele Menschen dies für viele andere Menschen täten, die den Mut aufgebracht haben, aus ihrem bedrängten Leben zu fliehen, weil sie nicht mehr standhalten konnten oder weil sie sich aufgelehnt haben und deshalb verfolgt werden? Daraus entstand diese Geschichte. Eine Collage aus Erfahrungen im eigenen Leben und die Montage mit fiktionalen Lebenswegen und deren Interaktion. Natürlich sind alle handelnden Personen und Örtlichkeiten sowie ihre Einbettung in dieses Kriminaltheater frei erfunden. Im Mittelpunkt meiner Protagonisten steht das fiktionale Personal der Bremer TV-Tatort-Serie immer kursiv, weil schauspielernd auf der Bühne meines Kriminaltheaters. Lürsen, Stedefreund, Carlsen und Reinders. Im Jahr 2019 wird für sie im Fernsehen die letzte Klappe fallen, wobei der Kriminalassistent Carlsen assistierte schon lange nicht mehr. Ich habe mir erlaubt, die Ihnen seit Ende 1997 von diversen Drehbuchautoren verpassten fiktionalen Biografien in mein eigenes Drehbuch einzuarbeiten. Die Details dazu waren bei Wikipedia zu finden. Bei dieser unverzichtbar gewordenen Online-Enzyklopädie, tatsächlich bin ich gerne Ihr Fördermitglied, möchte ich mich bedanken für dokumentarische Bausteine, ebenso wie bei Autoren und Redaktionen diverser journalistischer Publikationen. Dieter Peterreit habe ich die Bass-Riffs der Tatort-Melodie zu verdanken. Peterreit war besonders in den 1970er und den 1980er Jahren aktiv. Bekannt wurde er ab 1977 als Bassgitarrist bei Passport, wo er auch zusammen mit Klaus Doldinger und Willi Ketzer am Schlagzeug die Tatort-Titelmelodie einspielte. Kolleginnen und Kollegen der Tageszeitung Taz haben mir mit ihrer publizistischen Arbeit zu solidem Hintergrundwissen verholfen. Einer von ihnen, Benno Schirmeister aus der Bremer Redaktion, muss es ertragen, in meiner Geschichte auch eine fiktive Rolle als Benno Rademacher zu übernehmen. Einem Ratgeber für die korrekte Darstellung der in dieser Geschichte beschriebenen technischen IT-Vorgänge möchte ich besonders danken. Professor Thomas Kemmerich, früher am TZI der Universität Bremen, jetzt am Jovik University College Oslo. Dort arbeitet er unter anderem über Computersicherheit und Computerforensik. Er ließ sich darauf ein, der Dramaturgie meiner fiktionalen Geschichte IT-Realität zu verpassen. Professor Kemmerich ist verantwortlich dafür, dass ich Wolfgang Raupers linker Hand opfern musste. Damit faires Spiel kein Märchen bleibt, ein Tipp für Fußballfans. Auf dem Rasen ist ein Whistleblower, der Schiedsrichter. Ohne den kein geregeltes Spiel. Die Courage Foundation macht es jedem Bürger möglich, sein Schärflein beizutragen, um Whistleblower weltweit wenigstens finanziell abzusichern. Schauen Sie nach im Internet unter www.couragefound.org. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Sie hörten das Ende von Der Schlüssel zur Welt und das springende Pferd. Eine Tatort-Collage von und mit Klaus-Jürgen Schmidt.